Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit dem Thema Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist.
Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
Das Thema Freiheit, das ist in diesen Tagen ein sehr präsentes und der Wert von Freiheit und Sicherheit wird vielen von uns gerade ganz besonders bewusst. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Willkür, die wir mit ansehen müssen, der Ohnmacht, die viele im Moment empfinden, die ohnehin schon extrem gebeutelt sind von 2 Jahren Pandemie. Mit einem Krieg in Europa wurden die meisten Menschen in Deutschland in ihrem Leben bisher noch nicht konfrontiert. Viele reagieren verängstigt, fühlen sich niedergeschlagen, posten ihre Solidarität in sozialen Medien oder gehen auf Demonstrationen. Was macht diese Krise mit uns? Jahrzehntelang galten unsere Freiheit und ein Leben in Sicherheit als selbstverständlich. Hat sich jetzt unser Blick auf diese vermeintlich selbstverständlichen Werte verändert? Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist, unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich in Köln Stefan Grünewald, Psychologe, Bestsellerautor, Gesellschaftsanalytiker und Mitbegründer des Rheingold-Instituts. Herzlich willkommen, Herr Grünewald.
Ja, guten Morgen, Frau Wiesner.
Guten Morgen. Und zugeschaltet ist uns auch Professor Ulrike Ackermann, Soziologin, Politikwissenschaftlerin, Autorin und Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Ackermann.
Ich grüße Sie, Frau Wiesner.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Was machen die Meldungen aus der Ukraine mit Ihnen? Empfinden Sie unsere Sicherheit und Freiheit in Gefahr? Und haben Sie überhaupt das Gefühl, dass Dinge, die stabil und normal schienen, jetzt nicht mehr selbstverständlich sind? Welche sind das? Und was stößt das bei Ihnen an? Regt sich vielleicht auch ein Impuls, dass es wichtig ist, für unsere freiheitliche Demokratie einzutreten? Oder empfinden Sie vor allem Hilflosigkeit und Unsicherheit? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Herr Grünewald, Frau Ackermann, in der Lebenszeit interessiert uns auch immer die persönliche Haltung, das persönliche Erleben unserer Gesprächsgäste. Was empfinden Sie in diesen Tagen angesichts dieses Krieges mitten in Europa und wie verändert das vielleicht auch Ihre ganz persönliche Wahrnehmung von Sicherheit und Freiheit? Herr Grünewald, würden Sie anfangen?
Ja, also ich erinnere mich noch, als das war ja in Köln der Alt-Walbert-Tag und ich wollte eigentlich mit meiner Frau und meiner Schwägerin feiern gehen und krieg dann morgens diese Schreckensnachricht mit. Und das war natürlich ein Gefühl des Niedergedrücktseins, der Unwirklichkeit, wo ich gemerkt habe, ich war die ersten Tage wie in so einem Tunnel. Ständig guckte ich so auf mein Handy, auf den Nachrichtenticker und also ich bin, glaube ich, wie viele in so einen Zustand der Schockstarre geraten und nach Feiern, ich habe es versucht, aber war mir dann letztendlich doch nicht zumute.
Da ging es Ihnen ja auch wie vielen anderen. Ne? Frau Ackermann, wie ist es bei Ihnen?
Ich bin natürlich zutiefst zutiefst beunruhigt und auch schockiert. Allerdings habe ich damit gerechnet. Also insofern hat mich das nicht völlig überrascht. Ich habe aus beruflichen Gründen auch über Russland gearbeitet und diese ganze Entwicklung seit vielen Jahren beobachtet und zählte dann auch zu den Warnern. Und da ist mir früher dann eher vorgehalten worden, ich sei Russophob. Und was Putin immer in Steigerung seit etlichen Jahren, im Prinzip schon seit dem Krieg in Tschetschenien über Georgien und den Syrienkrieg und dann die Krim-Eroberung und so weiter gemacht hat, vor allem mit seinen eigenen Leuten. Also dass da nun schon lange eine Diktatur herrscht und Putin hochgefährlich ist und nach dem Westen greift, das ist sozusagen auf einer rationalen politischen Ebene absehbar gewesen, auch wenn bei uns die politische Klasse sich sehr schwer getan hat, das tatsächlich zu realisieren. Aber was mich persönlich anlangt, bin ich natürlich zutiefst beunruhigt, dass wir also auch immer jetzt politisch nur reagieren und nicht das Heft des Handelns in die Hand nehmen, wie ich meine, man tun müsste. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt, Nerven zu behalten. Und darum bemühe ich mich. Das heißt, natürlich schaue ich auch permanent in die Nachrichten und will auf dem Laufenden sein, aber Nerven behalten, weil es wird noch einiges auf uns zukommen. Und dann müssen wir mit unseren Kräften haushalten, inneren, psychischen Kräften auch.
Und dieser Überraschungsmoment, den Sie nicht erlebt haben, das spielt ja auch nochmal eine ganz große Rolle beim Erleben dieser ganzen Dinge, die jetzt passieren, ne? Dass das für viele ganz plötzlich aus dem Nichts kam und dadurch nochmal eine größere Hilflosigkeit oder diese Schockstarre, die Sie beschreiben, Herr Grünewald, nochmal bei vielen Menschen ganz extrem war. Wir haben auch einige Menschen auf der Straße gefragt, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist, was löst die derzeitige Situation bei Ihnen aus? Dazu hat sich meine Kollegin Katinka Albracht in Bonn umgehört.
Ich gucke halt regelmäßig Nachrichten und dann merke ich irgendwann, das langt jetzt, dann geht es mir schlecht. Wie gesagt, nützt niemandem etwas und ändern kann man sowieso nichts. Ne? Ansonsten finde ich es halt einfach schlimm, ne? Dass es jetzt immer noch im Jahr 2022, also was soll nach Corona noch alles kommen?
Das sind Veränderungen seelig, psychisch und auch im Verhaltensweisen. Man geht jetzt mittlerweile dazu über, zu sagen, wir müssen es mal wieder wertschätzen, unter welchen Bedingungen wir hier leben, bis hin zur Meinungsäußerung. Das sind dann die Momente, wo man sicherlich dann schon stark zum Überlegen und Nachüberlegen kommt. Ne?
Ja. Man fühlt sich sehr betroffen, hat natürlich auch eine gewisse Furcht im Nacken, wie man jetzt das beenden könnte, ohne dass es eskaliert. Das ist also jetzt persönlich, sagen wir mal, die Furcht, die man vielleicht im Hintergrund hat. Mal abwarten, was noch kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine gewisse Unruhe und unterschwellige Angst, dass der Krieg überschwappen kann. Und es ist eine ganz neue Situation jetzt in Europa, die so meine Generation nicht kennt.
Ansonsten sind die Auswirkungen hier im Moment noch verhältnismäßig gering.
Wir können nichts dran ändern.
Nein,
das ist das Problem. Wir können absolut nichts dran ändern.
Nein. Dies beschriebene Gefühl der Machtlosigkeit, Herr Grünewald, Sie führen in Ihrem Rheingold-Institut ja jedes Jahr mehr als 200 Forschungsprojekte über 5000 Tiefeninterviews durch, in denen Sie versuchen zu ergründen, was den Menschen auf der Seele liegt, was sie beschäftigt, welche Widerstände vorlieben, sich warum verbreiten. Dieses Gefühl der großen Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, das ist etwas, das Ihnen auch in Ihren Interviews begegnet, richtig?
Ja, das ist jetzt nochmal erneut aufgebrochen. Also wir haben das schon gemerkt, als die Pandemie ausbrach. Man war konfrontiert mit einem unsichtbaren Feind und man hatte gar keine Handhabe. Und das ist seelisch immer so das Schlimmste, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Jetzt beim Kriegseintritt, klar, einige haben natürlich im Vorfeld die Nachrichtenlage verfolgt, haben es kommen sehen. Aber als es dann Wirklichkeit war, war es wirklich der Einbruch einer Kriegswirklichkeit, den die meisten Menschen in ihrem Leben so noch nie erlebt hatten. Ältere haben natürlich noch Kriegserinnerungen, die werden jetzt auch wieder aufgewirbelt. Aber für alle, die jetzt unter 70 sind, ist das eine komplett neue Erfahrung. Und das klang ja auch gerade in den Hörerinterviews an. Also was immer mitschwingt, ist, dass diese Kriegswirklichkeit ein Eskalationspotenzial hat, was unberechenbar ist. Und ich glaube, die Grundstimmung, in der wir im Moment sind, ist dieses Niedergedrücktsein, dieses ständige Besorgtsein. Kann das jetzt eskalieren? Kommt es jetzt zum Welt- oder zum Atomkrieg? Und im nächsten Moment guckt man aus dem Fenster und sieht, der Frühling naht, wir haben den sonnigsten März seit aller Zeiten, das deutsche Leben funktioniert noch, die Geschäfte sind noch halbwegs voll. Wir sind eigentlich noch im deutschen Auenland und gleichzeitig ist da diese Kriegswirklichkeit. Das ist eine Unwirklichkeit und wir beobachten im Moment, dass die Menschen dieses unwirkliche Momentum auflösen, indem sie den Krieg sehr stark personalisieren. Also Putin ist sozusagen der Aggressor. Man hat das Gefühl, der ist vollkommen unberechenbar, vielleicht sogar wahnsinnig. Der nimmt keine Rücksicht auf das eigene Volk und dem ist alles zuzutrauen. Das macht es aber, dieses Wahnsinnskonstrukt, macht es aber noch unberechenbarer und noch unheimlicher. Und viele Menschen beschreiben uns, sie sind wirklich wie in einer Schockstarre. Sie fühlen sich wie das Kaninchen vor der Riesenschlange, wie das Kaninchen vor der Python, kann man sagen.
Ja, genau das hat mir auch ein Kollege erzählt, dieser Irrsinn, dass die ganze Welt und im Zweifel auch die eigene Zukunft plötzlich von den Launen eines einzelnen unberechenbaren Menschen in Moskau abhängt, das beschäftigt ihn sehr. Das heißt, wir sind im Moment in unseren Grundfesten erschüttert, kann man das sagen?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist die bisherigen Kriege in Syrien oder auch die ersten Kriege von Putin in Tschetschenien, die waren natürlich viel, viel weiter in der Ferne. Und in der Ukraine bis an die polnische Grenze, Lemberg, das kennen alle, da waren viele schon. Da ist das natürlich hier ganz nahe gerückt und mitten in Europa, damit hat niemand gerechnet. Und da kann man sich sozusagen dieser Realität auch nicht mehr in dieser Weise ganz entziehen. Eigentlich möchte ich doch jetzt über die Schockstarre hinaus erwähnen, was ich wirklich absolut beeindruckend finde, ist die unglaubliche Solidaritätswelle, die wir hier in Deutschland auch spüren. In Polen ist das noch viel ausgeprägter, weil sogar viele verwandtschaftliche Beziehungen in die Ukraine gehen. Aber auch das realisieren wir, ja, das kriegen wir mit. Jetzt nicht nur Demonstrationen, sondern diese Hilfsbereitschaft, dass die Familien sammeln und nach ihren Beständen gucken und so weiter und so fort. Also diese Solidarität finde ich äußerst beeindruckend. Es ist permanent in den unterschiedlichsten Städten finden Solidaritätskonzerte statt und so weiter und so fort. Also das sind ja auch Versuche, aus dieser Lähmung herauszukommen, um zu handeln, um irgendetwas zu tun. Ja. Natürlich, ja.
Nee, da kann ich der Frau Ackermann nur beipflichten. Also ich glaube, die Schockstarre charakterisiert so die ersten Tage. Und wir haben jetzt in unseren Studien, in unseren tiefen Interviews, 6 verschiedene Bewältigungsformen differenzieren können, wie die Menschen versuchen, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Was Sie gerade beschreiben, ist eine ganz, ganz wichtige Bewältigungsform. Diese Solidaritätsbekundungen, das fängt mitunter schon im kleinen Kreis an, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit anderen, mit Kollegen, mit Freunden auszutauschen, die Besorgnis zu teilen, weil durch diesen Austausch fühlt man schon wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Solidarität mit der Ukraine, die Demonstrationen, die steigern dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Menschen haben den Eindruck, die Welt rückt jetzt auch wieder ein bisschen zusammen. Wir haben das ja eindrucksvoll in Köln am Rosenmontag erlebt, wo eine 250.000 Menschen das Gefühl haben, in der bewegten Masse können wir vielleicht doch was bewegen, zumindest ein Zeichen setzen. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiges Momentum ist aber auch, aktiv zu spenden. Und da merken wir im Moment auch eine ungeheure Welle, ne, von Materialspenden, also Päckchen werden gepackt über Geldspenden. bis hin dazu, dass ganz, ganz viele überlegen, ihren Wohnraum zum Teil zur Verfügung zu stellen, um Geflüchtete aufzunehmen.
Dieses Thema Solidarität und Hilfsbereitschaft wird auch einen großen Raum in unserer nächsten Sendung hier in der Lebenszeit einnehmen. Wir haben Alex am Telefon, Studentin aus Bonn. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen.
Sie sind, lese ich hier, in der Ukraine geboren, in Moskau aufgewachsen und leben jetzt in Deutschland in Bonn. Richtig?
Genau.
Wann ist das so?
Ich bin vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen.
Das heißt, der Krieg in der Ukraine ist an Ihnen noch viel näher dran emotional als für Ihre Mitstudierenden, richtig?
Genau.
Was machen die Geschehnisse, die Berichte darüber mit Ihnen?
Ja, sehr vieles. Es ist so, dass mir die Krise ja persönlich sehr nah ist und noch ein Ticken schlimmer. Und ein Teil meiner Familie wohnt da. Sie können oder wollen nicht fliehen. Und ich mache mir natürlich jeden Tag Sorgen um sie. Man fühlt sich so machtlos, selbst wenn man was tut. Ich bin auch bei Köln bei Rosenmontag-Demo auf die Straße gegangen. Und ich habe nie gedacht, dass es ein Privileg ist, einfach auf die Straße gehen zu dürfen, um seine Meinung zu äußern und für den Frieden zu sprechen. Man kriegt ja mit, wie viele Menschen in Russland das Recht nicht haben und direkt verhaftet werden, wenn sie versucht haben, eine Demo zu veranstalten, weil wahrscheinlich deren Familie in Ukraine in Gefahr ist oder die einfach was bewirken möchten. Man ist einfach so fassungslos, dass es tatsächlich nicht überall möglich ist.
Das heißt, wenn wir über Freiheit und Sicherheit reden, manche Dinge haben für Sie jetzt einen anderen Stellenwert, richtig?
Ja, genau. Es ist sowieso dadurch, dass ich in Russland aufgewachsen bin, in Russland läuft ja ganz viel anders. Solche Aspekte wie Regierung oder Ordnungsmacht sind ja ganz, ganz anders. Polizei ist für mich persönlich oder generell für viele Menschen in Russland nicht Freund und Helfer, sondern wird demjenigen Recht geben, der auch zahlen kann. Und das ist leider mit ganz vielen anderen Sachen genauso.
Das heißt, sind das Dinge, die Sie jetzt dann in Deutschland noch mal stärker wahrnehmen, den Unterschied, als vorher vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Wenn Sie auch bei sich und bei den anderen Studierenden um sich herum einmal schauen, was sind die Befürchtungen? Auch in Social Media wird ja viel gemacht.
Genau, man, ganz ehrlich, man fühlt sich schwach und wehrlos, auch die Menschen, die nicht direkt von dem Krieg betroffen sind. Viele meiner Freunde kriegen das ja mit, informieren sich auch und fühlen sich genauso bedrückt. Abgesehen davon, dass der Krieg zwischen den Ländern, die sich immer sehr nachstanden, sowieso schon erschreckend ist. Man denkt natürlich darüber nach, wie es ausgeht oder wie es weitergeht und welche Folgen es auch für andere Länder haben wird. Dadurch, dass man halt, also ich bin ja auch auf Social Media unterwegs und ich sehe zwischendurch so diese witzige politische Videos auf TikTok oder auf Instagram und darunter einfach ein Hashtag Weltkrieg 3. Und ich glaube, man hat einfach Angst, dass es wirklich so weit kommt.
Was hilft Ihnen jetzt in diesen Tagen, da gedanklich damit umzugehen, emotional? Was ist es?
Naja, es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Ich habe Kontakt mit meiner Familie halt fast täglich, um mich zu vergewissern, dass denen gut geht. Aber was auch hilft, ich schalte auch so meine Social Media am Wochenende oder an Tagen, an denen mir nicht so gut geht, einfach aus und gehe nicht auf Instagram oder auf Nachrichten, damit ich auch Pause von diesem, von dem ganzen Informations, also von den ganzen Informationen habe, weil das ist auch, man fühlt sich halt bombardiert mit den ganzen Infos und mit schlimmen Bildern und ja, es ist manchmal einfach gut, das auszuschalten für ein paar Tage einfach.
Vielen, vielen Dank, Alex, dass Sie angerufen haben und alles Gute für Sie und Ihre Familie wünschen wir Ihnen.
Vielen Dank. Danke.
Herr Grünewald, Frau Ackermann, was Alex da beschreibt, zum einen vielleicht Herr Grünewald, diese große Ohnmacht, dieser Weltkrieg vor den Augen als junger Mensch, ist das etwas, was Ihnen auch begegnet oft?
Ja, ich glaube, gerade jüngere Menschen leben ja in einer Welt, die wir jetzt immer als eine Bereitstellungskultur, also vieles ist gegeben, materielle Not kennen die vielen jetzt nicht in der extremen Form einer Hungersnot, sondern wir sind hier im deutschen Auenland schon sehr privilegiert aufgewachsen. Und umso schlimmer ist sozusagen die Vorstellung, die jetzt anbrandet, dass das alles jetzt in kurzer Zeit zerschellen könnte. Und ich glaube, gerade die jungen Leute sind jetzt in einem Sensibilisierungsprozess. Sie haben die Freiheit lange Zeit als selbstverständlich erachtet und spüren im Moment die Bedrohtheit ihrer Freiheit. Aber wir haben es mit einer Jugend zu tun, die ja jetzt gar nicht rebellisch ist, die auch in der Pandemie bewiesen hat, wie solidarisch die ist, die bei Fridays for Future am liebsten mit ihren Eltern, Großeltern und Lehrern Arm in Arm demonstrieren. Das heißt, wir haben eine Jugend, die überhaupt nicht kriegslüsternd oder rebellisch ist und merkt, da kommt jetzt eine ganz andere Welt auf sie zu. Und wir erleben bei vielen Jugendlichen, dieser Weltwandel ist so bedrohlich, da hilft nur die Ausblendung. Und das, was die junge Dame gerade erzählt hat, ist auch typisch, wenn man in den ersten Tagen ständig Nachrichten auf dem Ticker verfolgt hat. Das brachte eine nur noch stärker in die Bodenlose.
Genau, die Nachrichten warten jetzt auch schon auf uns, deswegen muss ich hier reingehen. Wir sind gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns noch an, gleich geht's hier weiter. Mit welchen Gefühlen schauen Sie derzeit auf die Entwicklung in Europa, auf den Krieg, Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist? Erzählen Sie uns gerne auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Nach 2 Jahren Pandemie kam der Angriffskrieg auf die Ukraine und versetzte die Menschen in Deutschland in eine Schockstarre, haben wir gerade gehört. Europa, die Welt, das Leben scheint komplett aus den Fugen zu geraten. Was macht das alles grundlegend mit den Menschen, mit uns? Wie sicher fühlen wir uns noch? Wie lässt sich dem Begegnen damit umgehen und bekommt der Begriff Freiheit in diesen Wochen noch einmal einen ganz anderen Stellenwert? Darüber möchten wir weiter sprechen mit der Freiheitsforscherin und Soziologin Professor Ulrike Ackermann, mit dem Psychologen und Gesellschaftsanalytiker Stefan Grünewald und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Und haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch Ihr Lebensgefühl ändert? Schätzen Sie Freiheit und Sicherheit im Moment noch einmal anders wert? Haben Sie vielleicht sogar ein stärkeres Bewusstsein entwickelt, wie wichtig es ist, für unsere freiheitliche Demokratie einzutreten? Welche Gedanken beschäftigen Sie dazu und welche Gefühle und was hilft Ihnen in diesen Tagen auch ruhig und zuversichtlich zu bleiben oder wieder zu werden? Erzählen Sie uns auch gern anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und das hat auch Ingrid Pohl gemacht. Sie schreibt, ich bin sehr beunruhigt über diesen unfassbaren Krieg. Umso wichtiger ist es, die demokratischen Kräfte zu stärken und auch weiterhin auf rechte Bewegung zu achten und zu demonstrieren. Frau Ackermann, Sie hatten vor den Nachrichten keine Chance mehr, noch mal etwas zu Alex zu sagen, die beschrieben hat, dass die Wertschätzung für Sie noch mal eine ganz andere jetzt für die Dinge, die Sie erlebt hier in Deutschland. Nehmen Sie das auch wahr in Ihren Gesprächen, dass die Wertschätzung für das, was so selbstverständlich schien, wie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, freiheitlich-demokratische Grundrechte insgesamt jetzt noch mal anders wertgeschätzt werden?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das auch sehr berührend, was Alexa gesagt hat, auch was ihre eigene Wahrnehmung anlangt, Russlands, dass sie das auch doch nicht ganz so dramatisch früher gesehen hat. Was wir beobachten, ist ein Realitätsschock, von dem Herr Grünewald auch schon sprach, der schmerzhaft ist, aber der natürlich zugleich auch heilsam ist. weil all das, was bisher selbstverständlich war, plötzlich klar wird, dass es da wirklich um etwas geht. Also die Jugendlichen haben erstmals im Zuge der Corona-Maßnahmen des Lockdowns die Einschränkung von Freiheitsrechten erlebt, die ihr unmittelbares Alltagsleben betreffen und haben zum Teil auch sehr heftig reagiert, sprachen davon, dass sie sich traumatisiert fühlen und so weiter und so fort, aber sind plötzlich kurz danach mit einer Lage konfrontiert, mit Bildern konfrontiert, mit Altersgenossen, die umgebracht werden, gar nicht so weit entfernt, wo ein Krieg für die Freiheit und die Demokratie auf der einen Seite geführt wird und nun Putins Vernichtungskrieg sich genau gegen Demokratie und Freiheit richtet, die die Ukraine genommen hat, diesen Weg. Und damit sind diese abstrakten Freiheitswerte, die man also dann wahrgenommen hat, das ist ja sehr schön und gut, wenn die in unserer Verfassung stehen und so weiter und so fort, aber das ist überhaupt nicht richtig greifbar geworden. Also das war natürlich mit Ausgangssperren und sowas etwas näher gerückt, aber natürlich nicht in dieser Dramatik. Das heißt also, wir sehen einen Sensibilisierungsprozess tatsächlich für die Wertschätzung dieser westlich-liberalen Freiheiten, die eben nicht nur politisch abstrakte sind, sondern unser gesamtes Leben ausmachen, unsere Lebenswelt ausmachen, unseren Alltag bestimmen und so weiter und so fort. Also das ist wenigstens ein Moment dieses Realitätsschocks, dass wir jetzt eigentlich wissen, was wir hier haben und was wir verteidigen müssen, dass man eben auch immer wieder verteidigen muss, weil es, wie wir sehen, tatsächlich bedroht wird und eben auch weiter bedroht werden wird von Putin.
Stefan Grünewald, sehen Sie das auch so? Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wir sind wirklich da in gewisser Art und Weise vielleicht auch heilsamen Sensibilisierungsprozess.
Genau.
Weil wir in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten den Wert der Freiheit als so selbstverständlich hingenommen haben, dass wir ihn nicht mehr geschätzt haben, auch nicht mehr bereit waren, da was zu investieren. Das heißt, sich auch mal zu vergegenwärtigen, dass das kein Naturzustand ist, sondern wir kommen ja aus einer, ne, wir brauchen nur auf unsere jüngste Geschichte im letzten Jahrhundert, ne, wir kommen aus einer Gesellschaft, die zerstörerisch war, die ausgrenzend war, die einem Führerwahn unterlegen war, und dieses Demokratie- und Stabilitäts- und Freiheitsprojekt, was sich seit 1945 etabliert hat, das ist alles andere als Natur gegeben, sondern das ist Produkt harter und unermüdlicher Arbeit. Und ich glaube, wir spüren wieder, auch jetzt beim Thema Rüstung, wo wir doch in den letzten Jahren so viel vernachlässigt haben, weil uns gar nicht mehr klar war, dass eine Streitkultur, eine Demokratie von allen Bürgern immer wieder aufs Neue belebt werden muss.
Ich würde gerne noch mal ein paar Stimmen hören, die meine Kollegin Katinka Albracht eingeholt hat auf der Straße zum Gefühl zu Sicherheit und Freiheit.
Ich verspüre vermehrt ein Gefühl von Unsicherheit. Also allein Nachrichten schauen und all die negativen Ereignisse, die so passieren, vermittelt mir schon irgendwie ein Gefühl von Unsicherheit.
Das hat mich mit 65 sehr, sehr geschockt, dass hier mitten in Europa so ein wahnsinniger terroristischer Krieg stattfindet.
Ja, die Idee des freiheitlichen Europas, das ist schon eine fragile Idee oder ein fragiles Konstrukt, merkt man jetzt. Ja. Positiv ist das Zusammenwachsen, Zusammenhalten in Europa. Das ist das einzig Positive jetzt, was ich dieser ganzen Situation abgewinnen kann.
Was sich für mich geändert hat, ist auf jeden Fall das Gefühl der politischen Unbetroffenheit oder diese dekadente, dröge, bräsige Ruhe, in der wir uns bewegt haben von wir müssen uns irgendwie nicht positionieren und was woanders passiert, passiert woanders. Da hat sich auf jeden Fall was für mich verändert und ich habe das Gefühl, wir müssen uns positionieren und ich möchte mich positionieren. Und das ist definitiv etwas, wo ich das Gefühl habe, diese Illusion von mir als nicht politischen Menschen, der einfach so vor sich hin existieren kann, die wurde mir so ein bisschen genommen dadurch. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr dankbar, weil ich glaube, wir sollten lieber früher aufwachen diesbezüglich als später.
Und auch, dass sich die Welt aktuell so ein bisschen ins Negative verändert. Und dass es wichtig ist, dass auch wir als junge Generation irgendwie versuchen, das in die Hand zu nehmen.
Ja, und besonders bei den Worten der beiden letzten jungen Frauen kann ich mir vorstellen, dass sie das Herz nicht nur von Frau Ackermann höher schlagen lassen, sondern auch bei dem Mann, den ich jetzt am Telefon begrüße und für den in der ehemaligen DDR groß geworden Freiheit gewiss auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Wolfgang Thierse, von 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestags, außerdem langjähriger Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD und jetzt dort beratendes Mitglied. Guten Morgen, Herr Thierse.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Herr Thierse, Sie haben ja als Bundestagspräsident 2001 den damals noch relativ neuen Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, im Bundestag zu seiner deutschen Rede empfangen. Sie könnten als Politiker bestimmt ganz viel zu Putin und der Situation in der Ukraine sagen. Hier in der Lebenszeit interessiert uns aber vor allem Ihr persönlicher Blick, Ihr Gedanke, Ihre Gedanken als Mensch, auch vor dem Hintergrund Ihrer Kindheitserlebnisse. Was lösen die Geschehnisse in der Ukraine da bei Ihnen aus?
Nun ja, ich bin das, was man ein Kriegskind nennt, 1943 geboren und aus dem Anlass eines neuen Krieges in der Nachbarschaft denkt man noch mal nach über die eigene Biografie und stellt fest, es war eine Biografie lange Zeit im Schatten des Krieges. Die Nachkriegszeit endete ja erst 89/90. Und im Schatten des Krieges, das heißt, ich habe Flucht und Vertreibung erlebt, Armut, die Fremdheit in einer Heimat, die kalt war zunächst einmal, die Zerstörungen, all das ist ja Teil der eigenen Biografie. Das hat man im Gedächtnis, die Bilder davon. Und dann die lange Zeit des Kalten Krieges, die Atomwaffendrohungen, die waren ja auf beide deutsche Teile gerichtet. Das besetzte Land, wir lebten in einem besetzten Land und die Kriegsfolgen konnte man in der DDR, in Berlin, im Osten Berlins immer noch sehen, in den Fassaden, die Einschüsse, noch 40, 50 Jahre danach. Und das endete dann mit der glücklichen Wendung der Geschichte 89, 90. Und plötzlich denke ich, welches Glück wir hatten, dass es damals einen Gorbatschow gab und nicht einen Putin an der Spitze der Sowjetunion war. Ein Gorbatschow, der die Idee vom gemeinsamen Haus Europas entwickelt hat, der begriffen hat, dass die eigene Schwäche des Sowjetsystems nicht dazu führen darf, dass man das marode System mit aller Gewalt verteidigen muss, mit militärischen Mitteln. Also wir hatten unerhörtes historisches Glück 89, 90. Das fällt mir auch ein. Sonst ohne Gorbatschow hätten wir die Freiheit und die Einheit nicht bekommen. Mhm. Noch viele andere Voraussetzungen, aber Gorbatschow, gerade der Russe Gorbatschow, ist so wichtig. Das fällt einem ein, der Unterschied zu Putin.
Ist dieses Konstrukt Europa, davon wurde ja auch gerade geredet, dieses fragile Konstrukt, ist das etwas, was jetzt plötzlich sich anders anfühlt, als Sie das früher vorher immer dachten, wo man dachte, okay, es gibt eine gewisse Ordnung, auf die wir uns verlassen können?
Ja, die Selbstverständlichkeit ist weg. Also wir müssen uns immer noch auf Europa verlassen. Und zum Glück erweist sich die Europäische Union und die NATO im Moment geschlossener, als sie noch vor ein paar Monaten, ein paar Jahren aussah. Das ist schon wichtig. Und man muss sich auch daran erinnern, dass dieses europäische Einigungswerk nach 1945 mit etwas begann, was dann auch Teil von Entspannungspolitik wurde, die jetzt so ein bisschen verteufelt wird, nämlich wirtschaftliche Verflechtung. Die Union der Schwerindustrie von Kohle und Stahl, damit begann das europäische Einigungswerk. Die Entspannungspolitik war derselbe Versuch, über die Systemgrenzen hinweg Kooperationen zu erreichen. Wenn jetzt gesagt wird, diese Politik sei gescheitert, dann ist das etwas flott. Nein, sie ist am Lügner und Verbrecher Putin gescheitert. Und das muss man wissen. Und wir müssen überlegen, wie wir Europa wirklich verteidigen, mit aller Entschlossenheit, Sicherheit auch gegen Putin-Russland. Aber ich denke dann auch, nach Putin ist Russland ein gewichtiger Teil Europas. Das muss man jetzt bedenken. Und ich gebe mir selber Mühe, in all meiner Wut und Empörung den Unterschied zu machen zwischen Putin, Russland und den vielen anderen Russen und der russischen Kultur und all das, was ich kenne, was immer auch zu DDR-Zeiten wichtig war, zu unterscheiden zwischen dem Sowjetsystem und den einfachen russischen Soldaten, denen es furchtbar dreckig ging. Auch als Besatzungssoldat ging es denen dreckig.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Verunsicherung, die wir wahrnehmen bei Menschen, die die DDR erlebt haben, nochmal anders wirkt oder vollzogen wird?
Ja, Russland war uns als Besatzungsmacht näher. Wir haben pflichtgemäß Russisch gelernt. Und wir haben auch ganz freiwillig viel russische Literatur gelesen, was auch prägt. Aber ich glaube, der Unterschied ist ein anderer. Das sind die 90er Jahre. Ich beobachte jedenfalls eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten. Und das hat mit der dramatischen Veränderungsphase der 90er Jahre zu tun. Alles hat sich geändert. Die ökonomischen, die politischen Verhältnisse, auch gewissermaßen moralische Prägungen mussten sich ändern und nicht alle, das hat ein tiefes Gefühl von Verunsicherung erzeugt, nicht alle sind gleichermaßen erfolgreich daraus hervorgegangen und diese Unsicherheit wirkt natürlich nach, weil sie das Lebensgefühl von Ostdeutschen stärker grundiert als Westdeutschen, die eine so unendliche Erfolgsgeschichte hinter sich haben, eine Phase von Frieden, Demokratie und Wohlstandsmehrung, während in Ostdeutschland das mit großer Disruption verbunden war und deswegen glaube ich, gibt es ein tieferes Gefühl von Verunsicherung, das jetzt noch mal stärker gewissermaßen als Echo da ist, wenn man dann die Bilder aus Russland sieht und den näher gekommenen Krieg und die Zerstörung und die Verzweiflung. Hm.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, und zwar Jasmin Paulsen. Guten Morgen, Frau Paulsen.
Grüß Gott, hier ist, ja, genau, ist mir eine Größe.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Also was ich erlebe, sowohl bei mir als auch in vielen Gesprächen, auch mit meinen erwachsenen Kindern, ist, dass es ganz viel Wut auslöst. Hilflose Wut, Fragen, auch Fragen, also so, ich würde ihn am liebsten umbringen, darf man das? Das wäre ja wie Tyrannenmord, was natürlich auch keiner kann und macht, aber es löst ganz viel aus an Wut, auch wenn man die Lügen hört. Also bei mir vor allem sind es auch neben den Toten und neben diesen unfassbaren Dingen auch die Lügen. Und und das kriege ich einfach von vielen mit. Und auch die Frage, wie weit darf diese Wut gehen? Im Kopf ist die natürlich nur, genau, das löst viel aus. Bei mir und bei anderen Leuten auch, neben der Hilflosigkeit.
Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie, wenn diese Wut so kommt?
Naja, sprechen, wie geht's dir? Und einfach da stehen damit. Nicht mehr, aber wenigstens darüber sprechen oder auch zu überleben. Andere Strategie ist natürlich beten für mich oder zu gucken, wo kann ich was spenden, also aktiv zu werden. Ja.
Ich gebe das mal an Herrn Grünewald. Herr Grünewald, diese Wut, die ja viele Menschen gerade empfinden, wie kann man damit umgehen?
Also erstmal ist die Wut natürlich verständlich. Wir merken, die Welt, wie wir sie kennen, bricht zusammen und das erzeugt diese Ohnmachtsgefühle. Und die Wut ist ein erster Versuch, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Aber die Wut hofft sozusagen mit einem Schlag, den alten Zustand wieder herzustellen, indem wir den Tyrannen morden. Ich glaube, dieser Gedanke ist im Moment bei vielen. Langfristig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir aus dieser Wutphase in eine Trauerphase geraten. Also Annalena Baerbock hat ja direkt am ersten Tag des Kriegsausbruchs gesagt, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewachsen. Und trauern heißt, das auch zu akzeptieren, Abschied zu nehmen. Natürlich ist Putin der Aggressor, aber die Probleme, in die wir reingeraten sind, lassen sich nicht sozusagen auf Knopfdruck oder mit Tyrannenmord ausschalten. Ich glaube, wir geraten jetzt in eine Phase, wo wir Abschied nehmen müssen von einem alten Lebenskonzept, wo wir merken, wir müssen hier und da Verzicht leisten. Wir müssen andere Anstrengungen unternehmen, um die Freiheit zu erobern. Eben sagte meine Hörerin, ja, wir sind so bräsig und dekadent geworden. Die Krise trifft uns in einem Zustand der Kultur, wo wir so ein bisschen auch den Lust an der Gestaltung, den Zukunftsglauben verloren haben. Und von daher ist die Krise jetzt ein Weckruf, der vielleicht kurzfristig wütend macht, aber der langfristig in einen Prozess des Trauerns, des Abschiednehmens und des produktiven Neubesinnens mündet.
Frau Ackermann?
Ich fand also auch diesen Ausdruck früher aufwachen, fand ich sehr deutlich. Und diese junge Frau ist sehr deutlich geworden. Mit der Wut und dem Ärger auf Putin mischt sich aber auch Ärger über eine Politik, die uns in diese existenzielle Energieabhängigkeit gebracht hat, von sozialdemokratischer und von Merkel-Seite her. Also eine Politik mit Putin immer zu machen und nicht gegen Putin, was eigentlich länger absehbar war. Es ist ja interessant, dass eine Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, diese Einbußen, was die Energielieferungen anlangt, hinzunehmen und auch dafür wäre, ein Gas- und Ölembargo gegenüber Putin auszusprechen. Und die Politik zögert im Moment noch. Also da wird ja gestritten, auch aus der Wirtschaft hört man Unterschiedliches, dass es da durchaus Berechnungen gibt, dass wir es aushalten und uns nicht permanent von Putin vor sich hertreiben lassen. Jetzt hat er mit der Forderung, dass alles nur noch in Rubel bezahlt wird, schon wieder einen Schritt uns vorausgemacht. Man hätte das sozusagen verhindern können, wenn man vorher das Embargo ausspricht. Also ich will damit nur sagen, dieses Aufwachen, das findet auch in der Bevölkerung statt, sich nämlich zu kümmern. Und was ist hier eigentlich geschehen? Was haben wir möglicherweise selber wahrgenommen? Und wie lange haben wir hingenommen, dass eine Politik gemacht wird, die für uns nicht gut war?
Herr Thierse, sehen Sie das auch als Weckruf für vor allem für Junge, aber auch für uns alle?
Ja, ich bin etwas vorsichtiger. Ich wehre mich gegen eine Art von negativer Euphorie. Es wäre alles bisherige falsch gewesen und wir müssten nun ganz neu werden. Nein, ich bin dafür, dass wir die Zivilität, die Liberalität, die Zukunftskraft unserer Gesellschaft verteidigen. Gegen diesen Aggressor und Verbrecher Putin und gewissermaßen nicht unsere Lebensordnung und unsere Kräfte von ihm bestimmen lassen. Ja, wir müssen uns verteidigen. Wir müssen eine Umorientierung vornehmen von der Idee, die ja durchaus ihre Vernunft hatte, der gemeinsamen Sicherheit. Jetzt tritt eine Phase ein, wo wir unsere Sicherheit gegen Putin-Russland verteidigen müssen. Aber auf Dauer, ich sage es noch einmal, Russland bleibt immer noch da. Und wenn wir eine Friedensarchitektur in Europa entwickeln müssen, dann müssen wir ein Verhältnis zu Russland gewinnen, das all diese Unwägbarkeiten, Risiken, Gefährdungen mit bedenkt, mehr als bisher, mehr als in der Vergangenheit. Es gab doch Gründe dafür. Ich will daran erinnern, dass wir nach 1990 sozusagen ganz heiter denken konnten, dieses gute politische Gefühl hatten, wir sind von Freunden umzingelt. Wir leben im Frieden mit allen unseren Nachbarn, wir Deutschen. Wann hat es das in unserer Geschichte schon mal gegeben? Das war ein Glücksgefühl und dafür gab es ja Gründe, dass daraus dann auch Fehler sich entwickelten. Also dass man, ich erinnere mich an die Weizsäcker-Kommission, die befunden hat, die Bundeswehr, wir brauchen sie nicht mehr so sehr als Landes- und Bündnisverteidigungsarmee, sondern als Einsatzkräftearmee. Das sind alles Konsequenzen eines hochglücklichen historischen Ereignisses, das man deswegen auch im Rückblick nicht verdanken muss, denn die positiven Wirkungen dieses glücklichen Ereignisses überwiegen auf unserem Kontinent. Und genau das müssen wir gegen Putin-Russland verteidigen.
Genau, wir wollen ja jetzt über Sicherheit und Freiheit und das Erleben der Menschen im Moment gerade sprechen. Deswegen würde ich gerne noch eine Mail zitieren von Dennis Noll, der uns geschrieben hat, wir arbeiten in meiner Praxis für Ergotherapie, hauptsächlich mit Kindern, die bereits unter der Pandemie in der Schule und einfach gesundheitlich leiden. Zu allem Überfluss musste ich letzte Woche dreimal die Fragen vom 15-Jährigen beantworten, wie wahrscheinlich es ist, dass hier bald Bomben fallen. Ich konnte nur kurz Luft holen und antworten, dass jetzt und heute die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Zwar beruhigte das die Jugendlichen, aber ich selbst, 37, habe mich erst einmal ins Büro verzogen, um kurz zu weinen. Herr Grünewald.
Ja, ich finde, das ist eine vollkommen nachvollziehbare Reaktion. Das ist so dieses Traumomentum. Und ich bin auch bei Herrn Thierse. Wir sollten unsere Werte nicht in Frage stellen. Wir müssen sie verteidigen. Und es gehört sozusagen dieser Moment der Besinnung, wo auch Tränen fließen, dazu, dass man merkt, wir haben vielleicht in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Also wir haben in unseren Studien in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Man hatte das Gefühl, wir leben im Auenland. Die Leute hatten schon das Gefühl, es kann irgendwann in Zukunft nur schlechter werden. Aber viele haben sich in einer permanenten Gegenwart eingerichtet, haben alles an die gute Mutti Merkel delegiert, haben sich nicht mehr politisch in dem Maße engagiert, wie es nötig wäre, um das, was uns lieb und teuer ist, nämlich unsere Freiheit, wirklich zu verteidigen.
Diese gefühlte Wahrnehmung, die Herr Noll beschreibt, kann das Gefahr sein, dass jetzt Bomben fliegen in Deutschland? Möchten Sie dazu noch ganz kurz was sagen, Frau Ackermann? Wie gefährdet ist unsere Sicherheit, unsere Freiheit jetzt im Moment Ihrer Meinung nach?
Ich denke, sie ist tatsächlich existenziell gefährdet, inklusive Bomben, die fallen können. Umso wichtiger ist, das gehört ja zusammen, dieses Sicherheitsbedürfnis ernst zu nehmen. Und das haben wir natürlich unglaublich viel vernachlässigt, wenn wir keine Funktion für die Bundeswehr haben und so weiter und so fort. Also das heißt, auch diese Sicherheitsdebatte, die wird jetzt nochmal anders und neu geführt. Das heißt aber, dass man Fehler auch sieht, die man gemacht hat, um besser gewappnet zu sein. Vor allen Dingen, wie wir mit Diktaturen umgehen. Es wird immer nur von Putin geredet, aber es ist eine Diktatur. Und das bezieht sich auf China genauso. Also wir können uns jetzt nicht in eine neue Abhängigkeit begeben. Auch das wird ja im Moment heftig diskutiert, dass man sich eben nicht in die Diktaturabhängigkeit begibt und wir tatsächlich da andere politische Konsequenzen rausziehen, die unser aller Leben bis ins Kleinste betreffen werden.
Herr Thiese, 15 Sekunden haben Sie noch dazu was zu sagen oder 30.
Ja, das ist richtig. Wir müssen unsere Freiheit mehr als bisher verteidigen, weil wir jetzt gerade erleben, dass sie so kostbar ist, weil sie gefährdet ist. Die Selbstverständlichkeiten, diese politischen Selbstverständlichkeiten sind vorbei. Andere Selbstverständlichkeiten müssen wir verteidigen. Das, was ich Zivilität und Liberalität unserer Gesellschaft nenne. Wir sollten uns durch Putin keine Militarisierung aufdrängen lassen.
Herr Thiese, Sie bleiben noch in der Leitung. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Diese Frage wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Gedanken und Wahrnehmungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, und das hat auch getan Marin Neumann aus Berlin. Guten Morgen, Frau Neumann.
Ja, guten Morgen.
Was geht Ihnen im Kopf rum?
Ja, wissen Sie, es hat mich alles nicht so sehr überrascht. Weder die Sache mit dem Virus noch der Krieg. Der Krieg, der nun sehr nahe ist und mir in der Ukraine und mir auch nahe geht. Ja, ich habe seit dem Ausbruch tagtäglich am Radio gehangen und die Nachrichten verfolgt. Und ich habe viel Schmerz in mir gespürt und spüre ihn immer noch. Nur mein Leben lang habe ich mich informiert über das, was auf dieser Welt passiert. Kriege, 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 Hungersnöte, Naturkatastrophen. Und ich war immer dankbar für das, was mir geschenkt wurde. Jeden Tag hier in Mitteleuropa war ich dankbar. Ich habe meine warme Wohnung, ich habe fließendes Wasser aus der Wand, ich weiß, was ich zu essen habe. Diese Dankbarkeit, mit dieser Dankbarkeit habe ich immer gelebt. Und es ist alles nicht überraschend, das, was uns jetzt hier passiert, weil die Geschichte der Menschheit, mit der ich mich immer beschäftigt habe, auch mit Pandemien, Epidemien, die ist voll von Katastrophen. Es gab immer wieder zwischendurch gute Zeiten, ja, für die ich auch erlebt habe und für die ich tagtäglich dankbar war. Und ich habe nie aus meinem Gedächtnis all die Katastrophen herausbekommen, die sich hier ereignet haben auf der Erde.
Das heißt, sagen Sie, es ist eigentlich eher fast selbstverständlich, dass permanent Dinge passieren. Wir müssen gut gucken, dass wir in uns sozusagen stabil bleiben. Wir hatten in der Sendung einen Soziologen, fällt mir gerade ein, noch vor dem Ukraine-Krieg, da gab es nur Corona in dem Moment. Da sagte der Soziologe, es geht gar nicht darum, wie man über diese aktuelle Zeit der Unsicherheit hinwegkommen könne, bis wieder bessere Zeiten kommen, sondern wir müssten uns dran gewöhnen und dazu Strategien entwickeln, dass die Welt von Unwägbarkeiten und Unsicherheit geprägt ist, wie das in vielen anderen Ländern der Welt schon lange und durchgehend passiert. Ist es der Gedanke so ein bisschen, der Sie umtreibt?
Ja, genau, Sie haben es gesagt, ja. Also mein Herz war immer schwer, wenn ich von all dem Schlimmen hörte auf dieser Welt. Und ich habe von meinem Wohlstand, den ich habe, immer abgegeben durch Geldspenden. Weil ich dachte, ich kann den Menschen jetzt in dieser Situation nicht direkt helfen, also indem ich anpacke. Ich kann aber abgeben von dem, was ich habe. Und ich hoffe, das Geld kommt dann dort an und es wird geholfen. Das war immer so in meinem Leben das, was ich tun konnte. Und vielleicht auch reden und diskutieren über politische Dinge und ähnliche eben mit Bekannten. Aber mehr kann ich nicht tun. Und mir fällt jetzt, mir fällt dieses Wort ein, das Schlimmste befürchten und das Beste hoffen. Das hat mich immer begleitet. Aber in den letzten Jahren, ja, bin ich schon manchmal sehr traurig geworden, weil ich gedacht habe, die Menschen amüsieren sich zu Tode. Und damit meinte ich aber diese Welt hier, diese westliche Welt, in der ich lebe, ja, weil diese Vergnügungen, die waren also unendlich. Und selbst als dieses Virus schon bekannt war, wurde Karneval gefeiert. Und ich war so entsetzt und habe gedacht, sehen die Menschen, haben die keine Ahnung von Epidemien?
Ich würde das gerne direkt mal in die Runde geben, Frau Neumann, weil ich höre überall, wie die Menschen Luft holen. Gerne erstmal an Herrn Grünewald vielleicht geben. Ja. Ist das eine Illusion gewesen sozusagen der letzten Jahrzehnte, in der wir in einer Sicherheit sozusagen aufgewachsen sind und jetzt merken wir, dass es eigentlich in der Welt dazugehört, dass Unsicherheit zu unserem Leben dazugehört?
Ja, wir erleben natürlich jetzt diese Desillusionierung, aber was Frau Neumann erzählt hat, ich glaube, das geht im Moment vielen Menschen so, dass es ganz, ganz wichtig ist, so einen Ausgleich zu finden zwischen einerseits Realitätsbezug, also wahrzunehmen, was ist es an Bedrohungen, an schlimmen Entwicklungen in der Welt, sich gleichzeitig aber nicht verschlingen zu lassen. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, in der ersten Zeit hingen viele Menschen rund um die Uhr am Nachrichtenticker, warteten auf die erlösende Botschaft, die nicht kam, und sie sind selig ins Tudeln geraten, weil sie immer tiefer in den Abgrund geblickt haben. Und die andere Seite ist, das vielleicht zu bündeln, sich ein-, zwei-, dreimal am Tag intensiv damit auseinanderzusetzen, was da in der Welt los ist, aber gleichzeitig auch die eigene Normalität zu beschwören. Also wir erleben in vielen Gesprächen, dass Menschen wirklich Stabilität in den Routinen ihres Alltags suchen und finden. Die starten Ablenkungsmanöver, indem sie sich in Arbeit stürzen, indem sie wandern, indem sie shoppen oder vielleicht sogar Karneval feiern, weil Karneval ist ja das Fest der letzten Stunde, wo man sich für eine Fastenzeit auch nochmal sozial bestärkt. Aber da muss jeder jetzt eine Mitte finden. Ich fand auch diesen Punkt von der Frau Neumann ganz, ganz wichtig, dass man jetzt eine neue Dankbarkeit erlebt, weil vieles, was selbstverständlich ist, Sie sprachen von dem fließenden Wasser, von der Wärme, das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist eine Zivilisationserrungenschaft, die wir natürlich bewahren wollen.
Herr Thierse, bezogen auf das, was Frau Neumann gerade sagt, fiel mir auch noch ein, Eckhard von Hirschhausen sagte neulich hier in der Sendung, es sei absurd, dass noch immer Menschen von der Rückkehr in die Normalität träumen. Er bezog das vor allem auf den Klimawandel. Wie lässt sich damit leben und umgehen, wenn Herausforderungen nicht mehr weggehen, wenn quasi das Prinzip, das Frau Neumann beschrieb, Schlimmste befürchten und das Beste hoffen, unser Grundprinzip werden muss?
Was Frau Neumann gesagt hat, ist mir sehr, sehr sympathisch. Ich halte das für eine ganz vernünftige Lebenseinstellung, zu begreifen, dass das eigene ans gute Leben ein Geschenk ist und dass man nicht einen Anspruch hat und dass es nicht die eigene Leistung hat. Sicherheitsbedürfnis von Menschen ist ganz legitim, aber zu begreifen, dass es Grenzen der Befriedigung dieses Sicherheitsbedürfnisses gibt, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, das zeigt jetzt der Krieg. Es erinnert eben daran, nicht alles ist gleichermaßen so beherrschbar, dass ich mich in Sicherheit wiegen kann. Und das als grundlegende Lebenseinstellung, ich glaube, das macht sogar freier, das macht sogar weniger ängstlich.
Hm. Frau Ackermann. Ich würde das gerne aufgreifen. Ich sagte ja auch anfangs schon, Nerven bewahren. Ich denke, das ist auch bei einem größeren Teil, zumindest einem gewichtigen Teil in der Bevölkerung auch der Fall. Erinnern wir uns doch einmal, auch wenn es weit zurückliegt, trotzdem ist es ins kollektive Gedächtnis eingegangen, dass 14 Millionen aus dem Osten geflohen sind nach 1945, alles verloren haben und sich hier neu einrichten mussten. Nicht die Nerven verloren haben im Zuge dieses Krieges. Also ich spreche insofern aus Erfahrung, als dass meine Familie mütterlicherseits, die hat diese große Flucht erfahren, erlebt. Und das hat mich auch als Enkelin, meine Mutter war damals 11 Jahre alt, aber dann später auch die Gespräche mit meinen Großeltern und so weiter, das hat mich tatsächlich sehr viel im Leben gelehrt, und das knüpft an Frau Neumann, dass man auch immer mit dem Schlimmsten rechnen muss, dass irgendetwas ganz plötzlich, ganz total anders wird und abbricht und man das Beste daraus machen muss, seine Würde dabei behalten muss, vor allen Dingen Widerstandskraft entwickeln muss und auch davon ausgehen muss, dass diese Krise nicht zu Ende ist, dass eine neue kommt, dass wieder etwas Unvorhergesehenes passieren kann und dass man aus diesen Krisenerfahrungen lernt und gewappnet ist. Also ich denke, dieses Wissen, das ist ja auch ein transgenerationelles Wissen, was weitergetragen wird, das ist ja auch in unserer Gesellschaft, und ich denke, das ist auch einer der Gründe, weswegen diese Solidarität so groß ist, also weil diese Flucht aus dem Osten natürlich auch zum Erinnerungsgut hier der Bevölkerung gehört, aber dass man daraus auch Konsequenzen zieht, aus der Krise lernen.
Das heißt, wir müssen im Grunde unsere Resilienz mehr stärken, dieses vielbeschworene Wort, was aber, ja.
Ja, also Widerstandskraft. Ich finde, man muss nicht gerade immer neue Wörter erfinden. Das ist ja eine Widerstandskraft, ja. Und die bei jedem persönlich ist, also auch in der Bewältigung von Krisen, die man auch mit anderen teilt, das heißt auch anderen Mut zu machen, gerade weil es natürlich solche Herausforderungen sind, wo man Angst hat, wo man auch in Panik gerät, wo man hysterisch werden kann, umso wichtiger ist, diese Angst nicht auszublenden. Die Bedrohung ist real, aber einen Umgang damit zu finden, der uns jeweils stärkt und wir uns damit gegenseitig stärken.
Herr Thierse, Sie haben ja gesagt, dass in der ehemaligen DDR diese Unsicherheit ganz tief verankert ist. Würden Sie sagen, dass die Menschen dort widerstandsfähiger sind, resilienter sind? Oder ist das so ein schmaler Grat, wenn man das Schlimmste immer befürchtet, dass man dann auch in diese Melancholie geraten kann, wie Stefan Grünewald das beschrieben hat?
Ich glaube nicht, dass sie widerstandsfähiger sind. Sondern die erfahrene Verunsicherung ist ja noch präsent. Die Umwälzung, die Transformation haben ja nicht alle gleichermaßen erfolgreich bestanden. Und so wie 2015 es eine spezielle ostdeutsche Reaktion auf die Flüchtlinge, die zu uns kamen, gegeben hat, nämlich eine Reaktion auch von Abwehr aus Angst, aus dem Gefühl der Bedrohung in dem eigenen unsicheren Status, so könnte es sein, dass das bei Teilen der Ostdeutschen jetzt auch wiederkommt, bestenfalls aufgefangen wird durch sozusagen etwas, was ich Solidaritätsbereitschaft nenne. Mhm. Merkt das an mir selber, die Bilder aus der Ukraine wecken in mir die alten Bilder der Zerstörung, des Fliehens, des Vertriebenwordenseins, des Armwerdens. Das ist ja die eigene Geschichte, die Familiengeschichte. Und ich hoffe, dass diese Erinnerungen nicht etwa zu Abwehr und so angstvolle Abwehr führen, sondern genau zu dem, was Solidarität im schönsten Sinne des Wortes ist. Es gibt genügend Beispiele dafür.
Mhm. Herzlichen Dank an Frau Neumann für den Anruf. Ich gebe das nochmal ganz kurz an Herrn Grünewald. Dieser Grat zwischen das Schlimmste befürchten, das Beste hoffen und dann eben nicht abzurutschen in diese, wie Sie es beschrieben haben, diese Melancholie, weil ja alles ganz schlimm ist oder vielleicht noch schlimmer kommt. Wie kann das gelingen? Wie kann man da diese Resilienz stärken?
Ich glaube, Widerstandskraft war schon ein ganz wichtiges Wort. Vielleicht nochmal kurz zu dieser Melancholie. Wir haben vor dem Kriegsantritt in einer riesigen Studie festgestellt, dass die Menschen nach 2 Jahren Pandemie in einem fast resignativen Zustand waren. Also sie beschrieben sich als antriebslos, sie hatten keinen Bock mehr, große Pläne zu machen. Sie hatten sich in einer Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet, weil sie das Gefühl hatten, alle meine Wünsche werden durch die nächste Welle oder die nächste Krise wieder obsolet. Und dieses zurückgezogene Momentum, das ist, glaube ich, etwas, was uns nicht durch diese Zeit der Krisen trägt. Also wir haben diesen Zustand als Melancholie bezeichnet. Also man verharrt in einer abwartenden Fassungslosigkeit. Widerstandskraft heißt, auch wirklich den Glauben zu bewahren, sich wieder vor Augen zu führen, was das Leben lebenswert macht, eine Bereitschaft zu entwickeln, sich mit anderen auch wieder zu verbinden. Wir sind in den 2 Jahren Pandemie in eine Selbstbezüglichkeit dergestalt geraten, dass viele sich in ihr privates Schneckenhaus zurückgezogen haben. Soziale Kontakte sind runtergefahren worden. Wir sind eine Kultur auf Abstand. Wir brauchen jetzt aber wieder das Zusammenrücken, die Gemeinsamkeit, die Entschlusskraft und auch den Willen im Grunde genommen, spontan auf andere zuzugehen, auch wieder den Streit zu suchen. Und ich glaube, all das führt uns aus dieser Lethargie und Schicksalsmüdigkeit heraus, die bereits vor Kriegseintritt da war.
Ich würde gerne noch 2 Hörerstimmen zitieren, die in die ähnliche Richtung gehen. Wolf Langloth schreibt, ich fühle mich aktuell machtlos, aber auch verstört und wütend. Wir hatten schon den Jugoslawienkrieg in Europa, den wir nicht vergessen sollten. Die Flüchtlinge aus dem Kosovo und anderen ehemaligen Teilrepubliken sollten wir genauso wenig vergessen wie auch alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt. Die Ukraine ist sehr nah. Die Aggression geht diesmal klar von Russland aus. Mich bestürzt trotzdem, dass es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt und dass die Berichterstattung aus vergangenen und laufenden anderen Kriegen, in denen andere Aggressoren interveniert haben, nicht so angemessen ausführlich berichtet wurde. Und dahin geht auch eine Mail, die wir anonym bekommen haben. Was mich an der Diskussion immer stört, ist, dass man vergisst, dass der Balkankrieg auch in Europa stattfand. Was für andere Menschen schon immer Realität war, wird uns jetzt vor Augen geführt. Wir waren meiner Meinung nach lange Zeit naiv und arrogant. Und warum werden Flüchtlinge in 2 Klassen geteilt? Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, die an der polnischen Grenze vor wenigen Monaten zurückgeprügelt wurden. Und bei den ukrainischen Flüchtlingen ist das alles kein Problem mehr. Was ich sehr begrüße und ich sehe, was alles möglich ist. Mein Problem ist die Doppelmoral. Es passt nicht zusammen. Vielleicht das noch mal kurz in die Runde. Der Krieg in der Ukraine ist ja nicht der einzige in der Welt. Afghanistan, Syrien, Äthiopien, viele mehr füllen täglich die Nachrichten. Dennoch, dieser Krieg ist so besonders, weil er vor allem die geografische Nähe hat, die historische Nähe. Wer möchte dazu was sagen?
Beides. Also es ist die geografische Nähe und das hatten wir in der Form noch nicht. Milosevic hat in dem Krieg gegen Bosnien und gegen den Kosovo hat er nicht den Westen insgesamt angegriffen und das hat Putin schon lange gemacht und sein Chefberater sprach 2015 schon vom Dschihad gegen den westlichen Liberalismus. Also diese Kriegserklärung, die ist viel umfassender und es ist geografisch näher und auch aus historischen Gründen, also einmal die Nationalsozialisten, die in Russland gekämpft haben, in der Ukraine gekämpft haben, umgekehrt auch die Flüchtlinge, die aus dem Osten hier nach Deutschland zurückkamen nach 45. Das sind andere Berührungspunkte. Also es ist völlig richtig, dass gerade im Krieg Kosovo und das besetzte Sarajevo Europa eben auch sehr, sehr lange geschlafen hat. Das ist ein völlig richtiger Einwand und dass wir natürlich auch mit den syrischen Flüchtlingen, die wir Putin und seiner Politik verdanken, auch nicht hingeschaut haben. Das sehe ich auch. Trotzdem denke ich, dass man ja aus diesen Erfahrungen lernen kann und jetzt nicht sozusagen auch jetzt mit den 2 Klassen die Flüchtlinge und jene gegeneinander ausspielen soll. Also dazu, das können wir uns gar nicht leisten.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung aus psychologischer Sicht. Der Einwand des Hörers da nicht in der Doppelmoral zu geraten, ist natürlich vollkommen richtig. Gerade von dem christlichen Standpunkt in unseren tiefenpsychologischen Untersuchungen haben wir immer festgestellt, dass die Ukraine-Flüchtlinge jetzt mit noch offeneren Armen empfangen werden, hat nicht nur mit der geografischen Nähe zu tun, sondern hat auch mit einer Seelennähe zu tun. Also die Flüchtlinge aus Syrien kamen aus einem fremden Kulturkreis. Da hatten manche nach der anfänglichen Willkommenseuphorie doch eine Berührungsangst. Und sie wirkten nach der Silvesternacht in Köln auch potenziell bedrohlich. Also man vergaß mitunter, dass das Kriegsopfer sind, weil es junge Männer waren, rückten die mitunter eher in einer Täterperspektive. Diese Situation haben wir im Moment nicht, weil es vor allen Dingen Frauen und Kinder sind, die unseren Schutz suchen. Genau. Aber aus der christlichen Perspektive wäre es natürlich sinnvoll, Flüchtlinge als Flüchtlinge zu betrachten und sie aufzunehmen.
Ich würde gerne noch zwei Hörerstimmen zitieren, und wir haben eine Hörerin, die in der Leitung wartet. Vielleicht erstmal Claudia Briese schreibt uns: Ich bin ein Kind, das enge Verwandte in der DDR hatte, und ich habe eine Schwägerin aus der ehemaligen UdSSR, die sich gerade ganz aktiv in der Ukraine-Hilfe einbringt. Ganz viele Erinnerungen poppen hoch, aber am schwierigsten finde ich derzeit, dass ich in Deutschland angeheiratete Verwandte habe, die pro Putin und den Krieg sind. In der eigenen Familie spaltet diese Haltung natürlich. Das macht mich fassungslos. Schon in der DDR hat die Politik die Familien in Ost und West gespaltet. Und uns schreibt Amelia Sonderburg: Mein ganzes Leben habe ich gebraucht, die Folgen des Zweiten Weltkrieges zu überwinden. Es hat Mühe, Arbeit, Armut, Anstrengung, Ängste verbraucht. Schließlich begann ich, mich sicherer und wohler zu fühlen. Es ist ein unbeschreiblicher Schock, dass das nun wieder vorbei ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Barbara Zucker aus Berlin. Guten Morgen, Frau Zucker.
Schönen guten Morgen.
Wie geht es Ihnen im Moment?
Im Moment geht es mir an sich sehr schlecht durch diese Ereignisse. Ich kann kaum schlafen, weil das mich zurückruft an meine Kindheit. Ich bin 86 Jahre alt und ich habe sozusagen die Besatzung. Ich stamme mal aus Griechenland, und ich habe als 5-jähriges Kind wurde ich mit meinem Vater auf eine Karre von den deutschen Militärfahrzeug gejagt, bis sie uns überfahren haben. Und da können Sie sich vorstellen, was für Gefühle ich jetzt habe, wenn ich die Menschen sehe, was sie leiden. Bloß ich wollte jetzt darauf eingehen, dass zum Beispiel dieser Krieg ist nicht jetzt. Der Krieg dauert ja in der Ukraine schon 8 Jahre vorher. Und man hat dort auch Menschen umgebracht. Und ich habe gestern die Sendung gehört, Asowsisches Bataillon, das waren richtige mit Kleidung von Nazis, mit Emblemen der Nazis, und die haben dort diese Menschen, die in der Ostukraine leben, haben die auch bombardiert und umgebracht. Ja. Und dann wundere ich mich auch ein bisschen, der Putin, der hat ja im Bundestag gesprochen. Und warum hat man denn nicht ernst genommen? Warum hat man den nicht in die EU genommen? Warum hat man den nicht die NATO? Er wollte ja alles mitmachen in Europa. Und man hat ihn sozusagen überhaupt nicht beachtet, was der gesagt hat. Und es ist sehr traurig jetzt, dass jetzt dieser Krieg ist. Und das ist vielleicht der Westen mitverantwortlich. Weil die vorher, vor 8 Jahren, wo dieser Krieg in der Ukraine war, keiner, das wurde ja verschwiegen. Ich habe nie gehört, dass jemand hier protestiert, dass dort auch Mord stattfindet gegen die eigene Bevölkerung der Ukraine. Die haben Lösungen verlangt, vielleicht Autonomie oder sonst was, aber keiner ist darauf eingegangen. Da haben die auch nur mit Waffengewalt und mit Mord und Totschlag geantwortet.
Das heißt, ich höre raus ganz viel Wut, dass nicht vorher was passiert ist, und auch so ein Gefühl, wenn ich das richtig verstanden habe, so der Ohnmacht, jetzt so zuzuschauen, was da alles geht, und keiner kann was tun, keiner greift ein, es passiert einfach, richtig?
Man tut die Schuld nur jetzt auf die Russen wieder schieben, aber vielleicht hat der Westen mit ein Schuld, und das jetzt mit diesem Öllieferung und Gaslieferung und so, die Amerikaner, die sind ja weit weg, aber wir sind hier. Und hier sind auch die ganzen Waffen und biologischen, chemischen in Westdeutschland hier installiert. Beziehungsweise liegen die in der Erde. Und wir werden betroffen. Und das Gas, was aus Amerika kommt, da gab es doch Berichte, dass dieses Gas Erdbeben, das wird mit Druck die Steine gepresst, damit man was rausholt. Und das führt zu Erdbeben. Mhm. Und das wäre viel gefährlicher als praktisch Kohleheizung und alles andere.
Frau Zucker, wenn Sie sich
vielleicht verkaufen.
Wenn Sie sich was wünschen würden, jetzt gerade von der Politik in Deutschland, von den Menschen, die entscheiden, was wäre das, wenn Sie einen Wunsch haben?
Ich würde wünschen, dass man keine Waffen liefert, sondern versucht, den Krieg zu Ende zu kriegen. Hm. Denn Waffen bringen keine Frieden. Und wenn man die Ukrainer jetzt noch mehr Waffen liefert, das wird doch keinen Frieden bringen. Da bringen die sich nur gegenseitig um. Hm. Und das ist das, was ich sehr, sehr verwerflich finde und traurig.
Ein Appell von Barbara Zucker aus Berlin. Herzlichen Dank, Frau Zucker, dass Sie uns angerufen haben und das erzählt haben. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ich würde gern, wenn wir noch mal auf die Zukunft schauen, auf was Hoffnungsvolles gucken jetzt am Ende, wenn jeder von Ihnen mir einmal ganz kurz ein, zwei Sätze rübergeben kann. Was ist das Stabile, das Verlässliche in dieser Zeit? Wir starten mit Herrn Thierse. Wenn es geht, zwei Sätze.
Also die Verlässlichkeit ist schon die europäische Entschlossenheit, Demokratie und Freiheit wirklich zu verteidigen, im vollen Bewusstsein, wie kostbar sie ist und wie schwierig das sein wird. Denn wenn man von Schuld sprechen will, und Schuldzuweisungen sind offensichtlich ja eine Form, Betroffenheit zu verwalten, wenn man vom Schuld des Westens sprechen kann, dann ist es Schwäche gewesen, die als Einladung auf Putin gewirkt.
Herr Thierse, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Entschuldigen Sie, einen Satz noch? Ja, danke Ihnen herzlich. Herr Grünewald, einen Satz bitte.
Also ich glaube, woran wir uns orientieren können, ist das, was wir letztes Jahr im Ahrtal nach der Flugkatastrophe erlebt haben. Wenn die Not wirklich greifbar ist, stehen die Leute zusammen, sie unterstützen sich. Und ich glaube, diese Reanimation von Solidarität und Hilfsbereitschaft brauchen wir zurzeit auch.
Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn selbstverständlich es nicht mehr selbstverständlich ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen Stefan Grünewald, bei Ulrike Ackermann, bei Wolfgang Thierse. In der kommenden Sendung geht es hier mit Michael Röhl um Aktivität statt Ohnmacht, die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Von Ihnen verabschiedet sich jetzt Daniela Wiesler.